Wolfburn ist echt ein Geheimtipp. Also es ist klein, liegt weit abgelegen und so richtig auf dem Schirm haben das irgendwie nur wenige. Und das ist es auch, was die kleine Scotch-Destillerie auch anstrebt. Also es hat gar nicht so die Ambitionen, so zum Big Player zu werden. Und es will einfach einen kleinen Kreis treuer Whisky-Fans bedienen. Und das machen die mittlerweile mit einer Handvoll Whiskys, die sich jedes Jahr in ihrer Aromatik etwas verändert. Also das ist auch etwas, was sich industrielle Destillerien gar nicht leisten können. Was aber für Whisky-Fans eine spannende Aromenreise bedeutet. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Corinna Schwarz von Wolfburns deutschem Importeur Alba Import. Sie zeigt dir im Interview, welche Aromen dich in den einzelnen Wolfburn Single Malts erwarten und was sie von der Kritik an deren Whiskys hält. Willkommen zum Whisky-Podcast von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Rein. Bezogen auf die schottische Whisky-Welt ist die Zeit, in der wir aktuell leben, schon irgendwie faszinierend. Also sie ist umtriebig wie lange nicht. Und auf der einen Seite ist eine gewaltige Nachfrage. Und das führt dazu, dass etablierte Destillerien ihre Kapazitäten erweitern und kleine neue Destillerien dann zudem gegründet werden. Und zu den letzteren, da zählt Wolfburn dazu. Die 2013 ganz im Norden Schottlands gegründet wurden. Also sie waren nach Kilhoman damals eines der ersten Startups der Malt-Whisky-Szene, die den Trend nutzten und eine Destillerie komplett neu auf die Beine stellten. Corinna Schwarz ist dabei mit Alba Import verantwortlich für die Marke hierzulande. Und das Interessante daran, als Importeur einer solchen, ich nenne es jetzt mal Boutique-Marke, ist man viel näher an der Produktion, also viel näher an den kreativen Köpfen, als es bei den großen Marken möglich ist. Also zumindest bekommst du diesen Eindruck, wenn du hörst, was dir Corinna gleich erzählen wird. Liebe Corinna, vielen Dank, dass du dir Zeit für mich nimmst und heute Gast bei mir im Podcast bist.
Ja, hallo Philipp. Ich habe zu danken, denn für mich ist es eine Neuheit. Podcast mache ich sonst nicht so häufig und ich freue mich schon, dass wir uns unterhalten werden.
Ich habe jetzt gerade euren Wolfburn Langskip vor mir im Glas. Ich habe den jetzt vor der Episode schon eingegossen und ihn auch im Vorfeld ein bisschen atmen lassen. Und jetzt, wenn ich ihn so, ich habe jetzt das Glas in der Nase und dann muss ich sagen, zeigt er ein sehr schönes, fruchtiges Bouquet. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, als rieche ich da so ein bisschen, so einige Zitrusfrüchte, so ein bisschen Getreide, aber auch sowas sehr, sehr Süßes, was schon so in Richtung Gummibärchen und Honigmelone geht. Also klar, ich muss sagen, man merkt, dass der noch keine 10 Jahre im Fass war, aber dafür muss ich sagen, bietet er schon wirklich eine Menge Aromen. Und soweit ich weiß, stammt er ja rein aus Ex-Bourbon-Fassreifung. Wie lange war der da drin?
Das ist richtig. Ich habe den übrigens auch im Glas, lieber Philipp. Und kann deine Tasting-Eindrücke unterstreichen. Zusätzlich noch viel Vanille habe ich in der Nase. Der Langskip ist eben 5 Jahre lang in frischen Bourbon Barrel gereift. Das sind 200 Liter Fässer, die vorher noch nicht mit schottischem Whisky befüllt waren, sondern amerikanischen Bourbon enthalten haben und dann auch nicht zerlegt worden sind, sondern als Ganzes nach Schottland geschifft worden sind und gleich wieder mit Wolfburn Whisky befüllt worden sind. Dadurch, habe ich gesagt, hat man hier natürlich auch einen intensiven Fasseinfluss, weil dieses Fass ist eben halt frisch und nicht zerlegt, sondern könnte im Extremfall sogar noch im Holz gebunden Bourbon enthalten haben.
Das heißt, wenn es noch ein reines Bourbon Barrel war und nicht zerlegt wurde, dann gehe ich mal davon aus, dass es von American Standard Barrel, also ASB, das wird dann wahrscheinlich so Pi mal Daumen 200 Liter gehabt haben. Und anstatt die schottischen Klassiker oder Industriestandard, die Hogsheads mit circa 250 Liter, woran machst du dann so den Unterschied fest? Oder wie macht sich diese unterschiedliche Größe bei der Whisky-Reifung bemerkbar? Weil es muss einen Grund gegeben haben, dass ihr euch entscheidet, nicht den Industriestandard zu nehmen, sondern einfach das Barrel unbearbeitet zu lassen.
Ja, nee, also die Größe selber macht eigentlich dabei wenig Unterschied, ob das nur 200 oder 250 Liter sind. Das ist ja immerhin alles noch so in dem gleichen Bereich. Aber was den Unterschied macht, ist eben, dass es nicht zerlegt war. Die Hogsheads, der Industriestandard, die sind, wenn es denn Bourbon Hogsheads sind, durch die Bank einmal zerlegt gewesen und neu zusammengesetzt. Also es ist eigentlich, ein Hogshead ist ein gestrecktes Barrel, wo die Dauben, also die Fass, Lattenbalken, dieses nennt man Dauben, eben aus dem, das was zusammengesetzt ist, diese Eichenlatten, werden aufgestreckt und dann neu mit einem größeren Deckel versehen. Und dadurch habe ich dann hinterher ein 250 Liter Fass. Ja, und das kann nicht mehr frisch sein, ein Hogshead, weil durch diesen Prozess ist es zerlegt gewesen und neu zusammengesetzt und hat dann eben halt nicht mehr die frischen Aromen, die direkt vom Bourbon da drin sind.
Und seit wann ist der Langskip in Deutschland auf dem Markt?
Ja, also der Langskip ist 2018, im September 2018 erschienen und war da die vierte permanente Qualität in der Wolfburn Range unserer Single Malls. Da haben wir vier Grundqualitäten, die alle permanent verfügbar sind. Und da ist der Langskip die vierte und letzte Qualität, die es gibt. Zunächst erschienen eben als First Release 2016 im März der Wolfburn Northland. Zunächst hieß er nicht Northland, sondern First Release, bekam dann später den Namen Northland. Auch so in Anlehnung dessen, wo unsere Brennerei eben halt ist, im Norden Schottlands. Dann im September 2016 ist der Wolfburn Aurora erschienen, leicht Sherryfass betont. Dann im September 2017 Wolfburn Morven als leicht getorfte Qualität und schließlich und endlich im September 2018 der Langskip, der da in frischen Bourbon Barrel gelagert wird und was auch sehr ihn unterscheidet, ist die Alkoholstärke, der wird in Fassstärke nämlich mit 58% aufgelegt.
Und dafür muss ich aber echt sagen, ist er wirklich in der Nase erstmal angenehm mild. Also ich habe jetzt noch keinen Schluck davon jetzt, also im Vorfeld schon, aber jetzt aktuell noch keinen getrunken. Aber in der Nase merkt man, finde ich, von der Fassstärke, von der Schärfe her erstmal nichts. Wenn ich mir jetzt aber jetzt mal so die Preise der einzelnen Abfüllungen bei euch anschaue, da seid ihr so immer, habe ich das Gefühl, so im mittleren zweistelligen Bereich. Das ist, muss ich sagen, erfrischend anders irgendwie, denn erst letzte Woche habe ich eine Destillerie gesehen, die ganz, ja, ich muss schon sagen, ganz selbstbewusst ihren 3-jährigen Whisky für 100 Euro angeboten hat. Da frage ich mich, wieso könnt ihr ihn für 30 bis 50 anbieten, wenn ähnliche Whiskys deutlich drüber liegen?
Also ich rede nicht so gerne über Kollegen natürlich. Wir können es, klar, weil wir einfach die Preise mit gesundem Menschenverstand kalkulieren. Die Preise spiegeln unsere Kostenstruktur real wider. Wir sind eine kleine Brennerei und haben eigentlich im Vergleich zu größeren industriell geführten Brennereien sogar eine höhere Kostenstruktur, weil wir uns sehr darauf fokussieren, die größtmögliche Qualität zu produzieren. Das heißt, wir nehmen die bestmöglichen Fässer, wir haben eine aufwendigere Produktion, wir haben eine sehr lange Fermentation, wir fahren einen schmalen Mittellauf bei der Destillation und wir lagern den Whisky in die Fläche, will heißen, wir haben halt Lagerhäuser, die nach altem traditionellen Prinzip nicht mit Hochregalen ausgestattet sind und die Fässer nicht aufrecht lagern, sondern die Fässer werden in die Fläche liegend gelagert, maximal 3 Reihen hoch, mit offenem Erdboden. Das erfordert sehr viel Platz, das erfordert sehr viel Lagerplatz. Und wir füllen auch die Whiskys alle von Hand ab, das heißt keine professionelle Abfüllanlage, sondern tatsächlich mit kleinen Hilfsmitteln werden 3 Flaschen am Stück abgefüllt. Alles so Faktoren, die eigentlich dafür sorgen, dass wir eine relativ hohe Kosten bei der Produktion haben, die aber sich in guter Qualität eben niederschlagen. Ich habe da mal gerechnet und mir wurde da auch der Wert genannt von 4,66 Pfund pro Liter Alkohol, pro Liter New Make Spirit. Das ist ziemlich viel. Die Industrie kann für 3 Pfund. So, aber warum können wir das so zu dem Preis anbieten? Weil wir es wollen, weil wir einfach real bleiben wollen, weil wir fair sein wollen zum Verbraucher, weil wir den Gegenwert haben wollen, dass der Verbraucher nicht den Eindruck hat, er zahlt eine Menge Geld und letztendlich kann er das im Geschmack gar nicht so finden, was er da investiert hat. Wir wollen da einfach fair sein. Guter Geschmack für einen fairen Preis.
Findest du, da läuft gerade bei der Preisbildung in der Scotch-Industrie und international was falsch?
Ja und nein. Also ich sehe natürlich, dass da eine große Schere aufgeht. Nicht? Also ich sehe zwei Entwicklungen. Einmal die Entwicklung, dass es beim sogenannten Standards, Massenware, einen Preisverfall gibt, die ja teilweise für unter 30 Euro angeboten werden, aus Überproduktion stammen und wo der Verbraucher dann auch sagt, da würde er im Vergleich zum Wulfbjörn ja schon wieder sagen, der Wulfbjörn ist teuer. Ja, ich kann für 29 Euro einen 12-jährigen Single Malt kaufen aus einer großen Produktion. Dann wäre Wulfbjörn ja da schon eher im oberen Preisbereich angesiedelt, nicht wahr? Das ist das eine. Ich finde, Whisky muss ihren Preis haben und es kann auch nicht sein, dass er immer billiger irgendwo in den Discountern steht. Wenn auf der anderen Seite sogenannte limitierte Sonderabfüllungen erscheinen, also was heißt da limitiert? Das sind dann ja nicht wenig Flaschen, sondern weltweit meistens doch eine ganze Menge Flaschen. Aber da wird halt darauf rumgeritten, dass sie limitiert sind und dann haben sie einen stolzen Preis. Das passiert natürlich, weil auf der anderen Seite ja nicht viel Geld verdient wird mit den Standards, die so günstig zu haben sind. Und das beobachte ich schon ein bisschen ja mit Argwohn und auch nicht finde das auch nicht so glücklich irgendwo. Unser Credo ist eben halt, Whisky sollte seinen Preis haben, weil er reell ja auch wirklich, du produzierst ihn, du musst ihn aber erstmal sehr lange lagern lassen, also eine lange Zeit im Fass lassen. Das frisst natürlich auch Kapital, das bindet Kapital und aber der Preis, den Whisky dann letztendlich hat, der sollte immer fair und im Rahmen bleiben. So ist das unsere Meinung bei Wulfbjörn und so wollen wir das auch weiterhin handhaben. Und es ist auch so, in verschiedenen Märkten ist das auch unterschiedlich, wie das Bewusstsein da ist. Also Europa ist da sehr preisbewusst und sieht das auch kritisch, dass es da so Hochpreispolitik befahren wird. In Fernost ist das was ganz anderes. In Fernost ist eher so das Bewusstsein, wenn ein Whisky nicht teuer ist, dann ist er nicht gut. Da wird Whisky häufig verschenkt und Geschenke müssen teuer sein.
Okay, aber weil wir jetzt gerade über den Preis von Whisky sprechen, ihr seid ja mit eurem Portfolio aus finanzieller Sicht vor allem für Einsteiger interessant. Das hatten wir gerade so angesprochen schon. Und ja, also einfach Einsteiger, die sich mit einem gewissen Budget erstmal orientieren wollen. Und auf der anderen Seite sind eure Whiskys noch vergleichsweise jung, sodass die Verkostung eine gewisse Erfahrung voraussetzt. Ist es da aus deiner Sicht für Einsteiger überhaupt sinnvoll, sich einen noch jungen Single Malt, wie es bei Wulfbjörn der Fall ist, zu holen? Also überfordert er sie nicht ein bisschen aus sensorischer Sicht?
Findest du, dass junge Whisky ein bisschen Erfahrung erfordern?
Finde ich schon, weil ich finde, Einsteiger profitieren vor allem von solchen Whiskys, die stark mit direkten Aromen gleich so ein Motivations- und Erfolgsgefühl bringen. Mhm. Okay. Und euer, also zumindest jetzt der Langskip, den ich im Vorfeld verkostet habe, der hat sehr viele Aromen für sein Alter, ist auch relativ komplex und vielseitig, aber man muss schon gewisse Techniken, finde ich, anwenden, also eine bestimmte Zeit atmen lassen, bestimmte Temperatur und verschiedene auch Verkostungstechniken dann, wenn er temperiert ist, und das ist halt für einen Einsteiger relativ schwierig.
Okay, als erstes ist es erstmal, viel hängt ja vom Grundcharakter des Whiskys auch ab. Unser Destillat ist ein leichtes, fruchtiges Destillat, was nicht so schwer ölig ist. Das hat auch Hintergründe, weil wir natürlich als junge Brennerei, noch relativ junge Brennerei, 2013 haben wir angefangen mit der Produktion und im 2016 dann auch bereits mit 3 Jahren den ersten Single Malt herausgebracht, das einfach auch finanzielle Gründe hat, weil wir unabhängig sind, weil wir keine großen Kapitalgeber im Hintergrund haben. war da eigentlich auch gar nicht die Wahl, ob man noch länger warten möchte, ob man vielleicht sogar im Extremfall 10 Jahre wartet, bevor man den ersten Single Malt herausbringt. Das steht nicht zur Debatte, wenn man unabhängig ist und privat geführt, so wie wir das sind. Und von daher ist ein leichtes, fruchtiges Destillat das, was man schon jung abfüllen kann. Wenn etwas schwer ölig ist, dann braucht es länger im Fass, um auch wirklich reif zu wirken. Ich denke nicht, dass wir den Einsteiger überfordern, sondern eigentlich den Genuss bieten, den unbeschwerten Genuss, die Frische einfach auch, wenn man das möchte. Nicht, wenn es der persönliche Geschmack ist. Wir sind ja fruchtig, das Destillat ist fruchtig, aber auf der anderen Seite eben auch maritim. So mit einer leichten salzigen Note im Hintergrund. Vom Charakter würde ich das mal so anordnen. Also das ist typisch für Northern Highland eigentlich, unser Destillat. Northern Pulteney, Scapa, so die Richtung. Und ich denke, wir eignen uns sehr für den Einsteiger, um einen leichten Genuss zu bieten.
Okay, und was ich da, muss ich aber sagen, gelegentlich so als Kritik am Stil von Wolfburn höre, ist die Tatsache, dass er eine deutlich alkoholische Schärfe haben soll. Also die für den einen oder anderen dann auch schon zu dominant ist. Woran liegt das deiner Meinung nach?
Hab ich jetzt so noch nicht viel als Feedback gehört. Könnte mir auch vorstellen, dass, also ich weiß nicht wirklich, was man damit meinen könnte, weil das empfinde ich nicht so. Könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, was man ganz am Anfang gehört hat, als Wolfburn tatsächlich 3 Jahre alt war. Wir sind ja jetzt mittlerweile dort, dass die Abfüllungen 5 Jahre und älter sind. Dazu kurz zur Erklärung, die Grundqualitäten Northland, Aurora, Morven und Langskip, die heißen immer so, aber die verändern sich noch. Das heißt, wenn ich dieses Jahr einen der Whiskys trinke, dann muss der nicht gleich schmecken wie ein Whisky, den ich mir dann nächstes Jahr nochmal kaufe. Graduell wird sich jede der Grundqualitäten noch verändern, weil wir noch in der Phase sind, wo wir Work in Progress eigentlich im Grunde genommen, wo wir den Whisky noch weiterentwickeln von Batch zu Batch. Das macht es auch sehr spannend. Also alkoholische Schärfe, ja. Vielleicht nicht Schärfe, sondern eher Direktheit. Als der Whisky 3 Jahre alt war und zum ersten Mal abgefüllt wurde, da war der natürlich sehr jugendlich und sehr direkt und hatte im Hintergrund auch noch Spirit-Züge. Also hat man tatsächlich das Rohdestillat noch mit erfassen können im Hintergrund. Wir haben uns dagegen entschieden, den jungen Wolfburn in sehr üppige Fässer zu füllen. Man hätte ja nun auch üppige Sherry-Fässer für die Reifung nehmen können. Da haben wir uns gegen entschieden, auch aus dem Grund, weil wir den Destillerie-Charakter vorstellen wollten. Der kommt in Bourbonfässern eigentlich immer direkter zur Geltung als in Sherryfässern. Und der erste Wolfburn, das war der Northland, der liegt in einer sehr interessanten Fassart. Das sind Quarter Cask, 125 Liter Fässer, in denen vorher Laphroaig gelagert wurde. Dadurch bekommt er eine ganz, ganz kleine Torfnote auch. Aber es geht eben darum, den Destilleriecharakter in den Vordergrund zu stellen. Und das ist jugendlich und das ist direkt, aber so soll es sein. Diesen Weg haben wir so gewählt. Wenn man so ein bisschen Sherry-tönig mag, dann ist Aurora die Variante, die man da wählen sollte. Der zweite Punkt ist vielleicht, was du meinen könntest, dass natürlich keine unserer Qualitäten kühl gefiltert ist. Also unchill-filtert sind sie alle. Dadurch sind sie einfach intensiver auch noch.
Okay, und du hast jetzt verschiedene eurer Whisky schon angesprochen und so einzelne aromatische Stilrichtungen erwähnt. Welchen eurer Whiskys würdest du da jetzt jemandem empfehlen, der noch, ja, ich sag mal, gar keine Berührung mit Wolfburn hatte?
Ja, genau. Jetzt habe ich alle genannt und ich würde auf jeden Fall mit einem der vier Grundprodukte anfangen. Du merkst vielleicht, ich vermeide das Wort Standard. Standard gibt es eigentlich bei einer so kleinen Brennerei, wie wir das sind, nicht. Da würde ich nicht von Standard sprechen, zumal ich ja, wie ich auch gesagt habe, die Grundprodukte sich nochmal von Batch zu Batch weiterentwickeln. Da würde ich nicht von Standard reden. Also aber ich würde mit einem der vier ständig verfügbaren Qualitäten anfangen. Northland oder Aurora bevorzugt eigentlich, je nachdem. Wenn man etwas sherrytöniger mag, dann würde ich Aurora empfehlen. Für denjenigen, der frisches Bourbon-Fassaroma mag, für den würde ich Northland empfehlen. Morven würde ich vielleicht nicht empfehlen, außer man ist absolut der Fan von torfigen Whisky und mag auch nichts anderes. Dann würde ich den Morven empfehlen. Aber Morven ist nicht so typisch für uns. Die beiden typischsten Qualitäten sind Northland und Aurora. Längskip würde ich dem fortgeschrittenen Genießer empfehlen, der die Berührungsangst mit der Fassstärke nicht hat. So hängt das eben doch so ein bisschen vom Geschmack des jeweiligen Verbrauchers ab, was ich da empfehlen würde. Aber eben definitiv einen der vier. Darüber hinaus haben wir ja dann noch Small Batch Qualitäten. Das sind die wir mit Nummern versehen, je nachdem in welcher Lagerhausreihe die Fässer lagern. Da gab es schon einige, Batch 270, Batch 155 und aktuell haben wir Batch 204. Alle diese kleinen Small Batch Abfüllungen, die sind limitiert und die haben eine besondere Reifung in einem zweiten Fass erhalten. Der aktuelle, der Batch 204, das ist ein Madeira-Fass-Finish. So, und wenn man Wolfman dann probiert hat, eine der Grundqualitäten und weitergehen möchte und nochmal verschiedene weitere Varianten probieren möchte, dann eignen sich die Small-Batch-Abfüllungen.
Lass uns mal an der Stelle den Morven genauer betrachten, weil auch wenn Wolfburn generell ja so eine Whisky-Marke ist, die mit ungetorfter Gerste arbeitet, habt ihr ja schon recht früh mit getorftem Malz experimentiert und 2017 habt ihr ja dann Morven rausgebracht und also ja quasi so den ersten richtigen rauchigen Wolfburn Single Malt. Wie viel ppm am Malz verwendet ihr dafür?
Ja, also erst einmal der Name Morven. Ich möchte mal kurz erklären. Morven ist der höchste Berg im Norden Schottlands in Caithness, wie die Region heißt. Und an diesem Berg wird der Torf gestochen, Und deswegen Morven kam die Idee auf, diesen Wolfburn eben Morven zu nennen. Ja, und wir haben seit 2014 diese Qualität destilliert. Das ist eben die zweite Variante und die wird mit getorftem Malz, was mit 10 ppm getorft ist, hergestellt. Klingt nicht viel, ist auch nicht viel, ist eigentlich wirklich lightly peated, also nur leicht getorft. Aber dennoch scheint es sehr dominant zu sein. Das hängt damit zusammen, dass der Stil von Wolfgang Single Malt eben generell leicht ist. Und dann kommt der Torfeinfluss doch deutlich zum Vorschein. Und das war auch so gewollt. Wir wollten eigentlich doch schon deutlichen Torfeinfluss zeigen, aber nicht überdominant, sondern ausbalanciert mit den anderen Aromen von Wolfburn.
Also, soweit ich weiß, das ist euer Bestseller, oder?
Nein, Aurora.
Okay.
Aber Morven dicht auf dem Fuße. Doch, Aurora ist schon die meist gekaufte Qualität, weil eben 20% Sherry-Fässer da mit drin sind und das der Verbraucher mag Sherry. Ja, doch, mag Sherry. Und Morven ist die zweitmeistverkaufte Qualität, korrekt. Doch auch sehr beliebt.
Und wenn ich da jetzt aber mal eins und eins zusammenzähle, dann kann man ja quasi sagen, dass getorftes Malz bisschen darüber hinwegtäuschen kann, dass es dem Whisky noch an vielen Jahren der Fassreifung mangelt. Also kann man ein junges Alter mit Torf etwas kaschieren?
Jein. Natürlich, Torfigkeit ist eine weitere Dimension im Aromenprofil eines Whiskys, aber eben nicht die einzige. Und Torf kann natürlich sich mit Fassaromen ergänzen, klar. Und Torf ist auch sofort da. Klar, ist ja ist ja schon im ungereiften Whisky dann vorhanden und wird dann durch die Fassaromen weiter ergänzt. Aber es ging nicht darum, dass man da jugendliches Alter kaschieren wollte, sondern wir wollten einfach diese weitere Variante ausprobieren. Und wir haben uns entschieden, Morven auch in Refillfässer zu tun, was wir sonst nicht tun. aber eben halt, um diese Torfigkeit auch deutlicher in den Vordergrund zu rücken. Also Morven ist ein Mix aus frischen Fässern, so wie Langskip, aber auch einem Teil von Refill Hogsheads, die wir sonst nicht verwenden.
Wenn ich mir jetzt mal aber an der Stelle die ganze Single Malt Whisky-Szene der letzten Jahre so anschaue, dann bringen ja vor allem die Destillerien junge Whiskys auf den Markt, die ja grundsätzlich rauchige Whiskys produzieren. Ich nehme nur Lagavulin, Artback und so weiter. Und jede dieser Destillerien, die profitiert von der enormen Aromenvielfalt, die getorftes Malz in den Whisky bringt. Also gut, die andere Möglichkeit, die man noch gelegentlich sieht, ist, dass junge Whiskys kurz vor der Abfüllung dann noch für wenige Monate in stark aromatisierende Weinfässer kommen. Aber siehst du da einen Trend, dass selbst etablierte Destillerien mehr und mehr junge Whiskys auf den Markt bringen wollen?
Ja, ich sehe den Trend, definitiv. Das hat verschiedene Gründe. Also häufig wird das als negativ dargestellt, das finde ich aber nicht so. Das hat verschiedene Gründe. Einmal natürlich wie bei Wolfburn oder anderen jungen Brennereien wie King's Barns oder wie sie da alle heißen. Gibt ja etliche junge Brennereien mittlerweile, die alle unabhängig sind und erst vor kurzem angefangen haben. Kilhoman, die Eiler Brennerei, war da ja Trendsetter, ist mittlerweile schon fast ein Klassiker geworden. Wolfburn kam 2013, sind wir in Produktion gegangen als zweite unabhängige junge Brennerei in Schottland. Und seitdem hat sich ja in der Landschaft ganz viel getan. Da ist ja viel entstanden. Und natürlich, eine junge Brennerei so wie wir muss jungen Whisky ohne Age-Statement abfüllen. Das ist bedingt der Natur der Sache. Wir können nicht gleich alten Whisky, langgereiften Whisky abfüllen. Das heißt, einmal ist dieser Trend natürlich darauf zurückzuführen, dass es viele junge privat geführte Craft Distilleries gibt in Schottland, die gar nicht anders können. Und Gott sei Dank ist es ja auch so, dass sich da das Verbraucherbewusstsein da deutlich gewandelt hat. Also ich kann feststellen, dass wir immer weniger Vorurteilen begegnen, wo Leute sagen, gut, ist ja gar keine Altersangabe drauf, möchte ich gar nicht probieren. Das gibt's eigentlich gar nicht mehr, da der Verbraucher da sehr viel entspannter mit umgeht. Weil es ja auch tatsächlich so ist, dass Qualität und Alter nur indirekt was miteinander zu tun haben. Das kommt sehr, sehr viel auf die Qualität des Fasses an. Wenn ich ein tolles Fass habe dann und ein qualitativ sehr hochwertig produziertes Destillat, dann muss ich gar nicht unbedingt 10 Jahre reifen. Dann kann ich auch nach 5, 6 Jahren einen ganz tollen Single Malt haben. Natürlich nicht unbedingt mit der Tiefe und Komplexität, die ein 30-jähriger Whisky hat. Darüber muss man nicht reden, aber einen sehr, sehr gut trinkbaren, hochwertigen Single Malt schon. Das ist das eine, die jungen Brennereien. Und das zweite ist natürlich, das ist schon auch richtig, bei den gestandenen traditionellen industriellen Brennereien gibt es diesen Trend ganz genauso, weil auch dort sich die Erkenntnis durchsetzt, dass Alter und Qualität nur bedingt was miteinander zu tun haben. Und warum dann nicht diesen Weg gehen? Man muss ja viel weniger lange warten. Es bleibt ja viel kalkulierbarer. Man kann viel flexibler sein. Man kann auf Markttrends kürzer reagieren. Wenn ich einen Whisky 12, 15 Jahre gereift hat, dann ist der produziert worden, ohne dass man wusste, wann der Bedarf da sein würde, nicht?
Aber ist das einfach jetzt eine Frage zwischen mehr Flexibilität, was die Whisky-Produktion angeht, oder ist es natürlich auch ein Hinblick dessen interessant, dass man relativ schnell dann Whiskys auf den Markt bringt und dann natürlich den Cashflow des Dachkonzerns erhöht? Weil wenn man das so betrachtet, könnte man natürlich sagen, warum hat man mit diesen ganzen jungen Whiskys, warum haben die etablierten Destillerien vor 10, 20 Jahren noch nicht angefangen, diese jungen Whiskys auf den Markt zu bringen, sondern fangen gerade jetzt damit an, wenn es wirklich nur um Geschmack geht.
Das kann ich historisch ganz gut erklären. Es geht natürlich auch um den Cashflow und es ist natürlich auch kostengünstiger durch kürzere Lagerung. Aber es ist auch historisch bedingt zu erklären. Das ist nämlich kein neuer Trend, Philipp. Den Trend ist eigentlich etwas, das, was es schon mal gegeben hat. Die Rückzieher zu dessen, was in den 70er und 80er Jahren normal war. Damals stand ganz normal 8 Jahre auf Distillerie-Labels drauf. Also Single Malt damals die ersten Single Malts, ich erinnere mich da an Dufton 8 Jahre, Little Mill 8 Jahre, da war das gar gar nicht verpönt, auch 8 Jahre als Age-Statement auf ein Label zu schreiben. Und dann ist Folgendes passiert. Single Malt wurde immer populärer in den 90er Jahren und man konnte auch ältere Jahrgänge abfüllen, weil es gab ja in den 80er Jahren bekanntermaßen wirklich eine Überproduktion von Whisky und man hatte alle diese Fässer, die immer älter geworden sind. Und dadurch war Age Statement im höheren Bereich, 15, 18 Jahre, 21 Jahre eben auch machbar. So, nun geraten wir wieder in die Jahrgänge, in die Zeiten, wo ältere Fassjahrgänge immer rarer werden, wo die aufgebraucht sind und wo nicht mehr so viel in der Zwischenzeit produziert wurde, was nachrücken kann. Und somit ist auch die Notwendigkeit da, wieder zu jüngeren Destillatabfüllungen zurückzukehren.
Also da hast du absolut recht. Das war ja zu der Zeit auch bei Blended Whisky so, dass man ein relativ junges Alter, 5 Jahre, 6 Jahre draufgeschrieben hat. Und das waren ja teilweise dann noch wirklich hervorragende Whiskys. Aber was halt in den letzten paar Jahren, ich sage jetzt mal 10 Jahren, so exzessiv betrieben wurde, waren halt auch einfach junge Whiskys abzufüllen und aber nicht das Alter draufzuschreiben, sondern sie hinter No-Age-Statements mit richtig tollen Fantasienamen zu verstecken. Ja. Und dann ist halt im Nachgang rausgekommen, okay, der Whisky hat jetzt wirklich nur 6, 7 Jahre. Und das ist halt schon ein bisschen... hat schon ein bisschen Beigeschmack, weil man sich dann natürlich als Kunde auch fragt, warum schreiben sie dann nicht, wenn das Alter wirklich keine Aussage hat, warum schreiben sie es dann nicht drauf?
Weil uns natürlich erzählt wurde, jahrelang wurde dem Verbraucher schon erzählt, je älter, je besser. Das ist ja etwas gewesen, was schon geprägt wurde, nicht diese Aussage. Und die muss relativiert werden, aber die kennt man auch nicht so leicht wiederum. Ja, man kann es ja auch nicht abstreiten, dass schon ein Whisky, der länger gereift ist, komplexer ist. Aber nicht immer unbedingt besser werden muss. Irgendwann ist ja auch der Punkt erreicht, wo ein lang gereifter Whisky vielleicht nicht mehr ganz so lebendig rüberkommt, sondern eher ein wenig stumpf verstaubt wirkt, nicht? Wenn der Holzeinfluss da zu groß wird. Ja, also ich denke einfach, warum schreibt man es nicht drauf? Weil man doch Angst hat, dass der Verbraucher sagt, oh Gott, so jung. Und letztendlich der Geschmack entscheidet, nicht? Und es ist gar nicht unbedingt entscheidend, ob er 5, 6, 7, 8 Jahre gereift ist oder ob er 10 Jahre gereift ist. Es nicht drauf zu schreiben, hat natürlich schon so ein bisschen was, wie ich versuche es ein wenig geheim zu halten. Und da gebe ich dir absolut recht.
Lass uns an der Stelle mal zurückkommen zu Wolf Burn. Wir haben jetzt viele Ausflüge gemacht in Age Statements und Altersangaben und die Whisky-Industrie. Lass uns mal wieder zu eurer Destillerie zurückkommen. Ihr wurdet ja 2013 gegründet und soweit ich weiß, gab es vor knapp 200 Jahren an der Stelle aber schon mal eine Destillerie, oder?
Ja, eigentlich vor ziemlich genau 200 Jahren, das ist absolut richtig. 1821 wurde die erste ursprüngliche Wolfburn-Distillerie gegründet durch einen Herrn namens William Smith und das war in Thurso, das war an genau derselben Stelle, 300 Meter entfernt, wo jetzt unsere Brennerei steht. Und die damalige Wolfburn-Brennerei war eine der größten und bedeutendsten in Schottland. Also wir haben da Recherche betrieben und die taucht ja in den Zollaufzeichnungen damaliger Zeiten auf. Da haben wir so Register gefunden, so Zollaufzeichnungen, Bücher. Und die Produktionsmenge wird da zu Spitzenzeiten mit 28.000 Gallonen Whisky angegeben. Das sind umgerechnet circa 130.000 Liter Whisky. Und das ist für damalige Zeit absolut sehr viel. Das ist mehr als Beaumont damals produziert hat. War also bedeutend, die Brennerei. Und umso verwunderlicher, sie verschwindet dann plötzlich. In den 1870er Jahren verschwindet sie aus den Aufzeichnungen, taucht nicht mehr auf und man weiß nicht, warum sie geschlossen worden ist. Irgendwann wird sie dann auf einer Landkarte als eine Ruine dargestellt. Man weiß nicht genau, was passiert ist, warum die Brennerei geschlossen worden ist und lässt sich auch nicht mehr ermitteln. Das Rezept des alten Wolfburns ist genauso verloren, genauso wie die Form der Brennblasen. Das sind alles Informationen, die nicht mehr vorhanden sind. Was wir wissen, ist, dass die Brennerei natürlich die gleiche Wasserquelle verwendet hat, wie wir jetzt heute auch. Und zwar die nach der Wasserquelle sind wir auch benannt. Das ist der Wolfburn, der Wolfsbach. Viele denken, Wolfburn ist ein Fantasiename, den wir uns ausgedacht haben. Das ist nicht so. Das ist der Bachlauf, aus dem wir das Wasser beziehen für unsere Produktion.
Okay, wie kamt ihr dann auf die Idee dort ganz im Norden? Weil ihr, soweit ich weiß, seid ihr die nördlichste Destillerie auf dem schottischen Festland. Wie seid ihr da auf die Idee gekommen, eine Destillerie neu oder ich sag mal wieder zu gründen?
Genau. Also 2013 ist das erste Jahr der Produktion gegründet wurde. Wolfburn 2011 sind die Pläne entstanden für die Neugründung der Brennerei. Und 2012 sind wir schon mit den Bauarbeiten angefangen und das ging auch relativ zügig. Auch ein Grund, warum wir damit schnell fertig geworden sind, ist, dass wir nicht viel investiert haben in die Gebäude. Also die Gebäude sind einfach gehalten. Wir haben lieber in eine gute Brennanlage investiert und nicht so sehr in die Optik der Brennerei von außen eben halt. Ja, wie kam die Idee zustande? Einer unserer beiden Gründer, der Andrew Thomason, der kommt aus der Nähe von Thurso, der kommt aus Wick und ist damit eigentlich sowas wie ein Local. Und ja, Thurso ist in der Nähe seiner Heimat und Andrew wusste natürlich um diese Begebenheit, dass dort an dem Ort eine Brennerei gestanden hat. Und was lag da näher, als an eine Tradition wieder anzuknüpfen, als wieder Whisky in Thurso herzustellen, wie das schon einmal war? Das hat ja auch einen gewissen Charme, wenn man eine Tradition dort vor Ort wieder aufleben lassen kann. Ja. Und dann haben wir uns zunächst 2011 gegründet unter dem Namen, das wissen die wenigsten, nicht Wolfburn Distillery, sondern unser Unternehmen hieß Aurora Brewing Limited. Das hatte den Grund, wir haben Land gekauft von einem Farmer und wir wollten das ganze Projekt noch top secret halten, weil es bestand zu befürchten, dass der Farmer zeitgleich auf dieselbe Idee kommen könnte. Also haben wir uns Aurora Brewing genannt und eigentlich das Gerücht in die Welt gesetzt, dass wir dort eine Brauerei gründen und keine Destillerie.
Okay. Und inwieweit hat dann diese abgelegene Lage eurer Destillerie jetzt Einfluss auf die Aromatik eures Whiskys?
Ja, abgelegen hat damit jetzt weniger zu tun. Was einen großen Einfluss, einen prägenden Einfluss auf das Aroma und den Charakter des Whiskys hat, ist natürlich die exponierte Lage am Meer. Das Meer ist weniger als 500 Meter entfernt. Dadurch haben wir wirklich Küstencharakter, denn die Luft an der See riecht ja ganz anders auch, ist ganz anders von der Konsistenz, Jod- und mineralhaltig. Und dadurch haben wir ein besonderes Mikroklima für unsere Reifung. Die Lagerhäuser, wie ich ja schon erwähnt habe, sind ja Dunnage Warehouses, also Lagerhäuser mit offenem Erdboden. Das Klima in den Lagerhäusern ist immer feuchte Luft, kühles Klima und damit haben wir da ein sehr gutes Klima für eine schnelle Reifung. Die Fässer atmen besser, die Poren des Holzes sind offen und so kann die Reifung des Whiskys schnell vonstatten gehen und wir bekommen halt diesen maritimen Küstencharakter, der doch prägend ist für Wolfburn.
Okay. Und soweit ich weiß, fermentiert ihr eure Maische ja so bei 70 bis 92 Stunden. Warum habt ihr euch für genau diese Zeitspanne entschieden?
Ja, erst einmal ist das eine sehr lange Fermentation. Also wir haben uns nicht, das ist die große Bandbreite zwischen 70 und 92 ist bedingt dadurch, wie wir arbeiten. Wir arbeiten nämlich am Wochenende. Und wenn eine Maische vor dem Wochenende angesetzt wird, dann ist es länger, die Fermentation. Aber es ist eben mindestens 70 Stunden. Und wir haben uns für diese lange Fermentation entschieden, weil das dazu führt, dass die Maische sehr fruchtig wird. Der Ausgangsstoff für die Destillation hat sehr viele Fruchtester schon enthalten. Und dadurch wird auch das Destillat ein sehr, sehr fruchtiges Destillat. Also üblich in der Whisky-Industrie ist eine Fermentation von 48 Stunden, 2 Tagen. Aber viele kleine Brennereien, so wie wir, bei denen eben die traditionelle Brennkunst noch als Handwerk verstanden wird, die entscheiden sich für eine längere Fermentation. Da ist eben die größtmögliche Aromenvielfalt eben auch erzeugt, bereits im Ausgangsstoff, im Destillat.
Ja klar, ihr habt ja, wenn es so ab 70 ist, so ab 70, 72 beginnt ja allein auch schon die Lactobacillus-Fermentation, wo ihr dann natürlich auch deutlich weicheres und ja auch aromatisch anderes Destillat bekommt, als wenn ihr es früher abbrechen würdet.
Und genau, also ich merke schon, du kennst dich aus.
Und ihr produziert ja aktuell bei einer Kapazität von 135.000 Liter pro Jahr und damit seid ihr einer der kleinsten Destillerien in Schottland. Ist das für euch von Vorteil, dass ihr sagt, ihr bekommt dadurch so einen kleinen, ja, ich sag's mal, Boutique-Charakter oder auch Geheimtipp-Charakter?
Ja, wir sind natürlich, wir möchten auch gerne so gesehen werden und wir sind sehr stolz darauf, dass wir einen Boutique-Charakter haben, dass wir eine Craft-Distillery sind. Wir könnten mehr produzieren. Wir könnten bis 350.000 Liter produzieren, so ist die Anlage ausgelegt, aber wir sind glücklich damit, weil wir wollen die Welt auch nicht mit dem Whisky überschwemmen, sondern es soll schon ein Geheimtipp sein, ja klar. So sind wir glücklich und so haben wir vor allen Dingen, was sehr, sehr wichtig ist, auch die Garantie, dass wir erstens unabhängig bleiben können und dass wir zweitens die bestmögliche Qualität produzieren. Denn wenn wir die Produktion hochfahren würden, dann müssten wir vielleicht auch Kompromisse eingehen bei der Fassqualität, bei der Malzqualität oder auch beim Personal. Unser Brennmeister, der Ian Kerr, der leitet die Produktion immer persönlich. Wir arbeiten nicht in Schichten, wir haben nicht mal den oder mal jenen, der produziert, sondern es ist immer der Brennmeister selber. Also wir versuchen da die bestmögliche Qualität zu bekommen und sind daher mit der kleinen Ausstoßmenge auch zufrieden.
Wie soll da das Portfolio von Wolf Burn so in 5 Jahren aussehen? Wenn wir jetzt mal so einen Blick in die Glaskugel wagen.
Ist keine Glaskugel. Ich habe den anderen Gründer Harry Taylor gerade nochmal befragt, der zusammen mit Andrew Thompson, die beiden leiten Wolf Burn, alle Entscheidungen auch selber treffen und sich auch nicht reinreden lassen. Das ist wirklich bei uns eine ganz kurze Entscheidungswege, alles sehr persönlich gehandhabt. Also es ist keine Glaskugel, sondern man muss nur Harry Taylor fragen und kriegt eine Antwort, die auch gültig ist. In 5 Jahren wird es weiterhin die Orange geben, so wie wir sie kennen. Die wird dann allerdings so mittlerweile dann zwischen 7, 8 Jahre gereift sein. Alle der 4 Qualitäten. Zusätzlich einen 10-jährigen Wolf Burn und einen 12-jährigen Wolf Burn. Ja, denn wir haben keine Angst vor Age Statement und wir sind dann auch sehr stolz, dass wir das machen können und wollen das auch machen. Wir haben die genügend Fässer dafür beiseite gelegt. Jährlich jetzt Einblick in hinter die Kulissen. Jährlich verkaufen wir, also die Sales, die Verkäufe sind zurzeit jährlich circa 100.000 Flaschen weltweit, so wenig. Und das ist nur 25% unserer kleinen Produktion. Wir haben also 75% für Age Statement beiseite gelegt.
Okay, das ist eine ordentliche Menge.
Ja, und daher wird das auch verfügbar sein. Da sind wir dann auch sehr glücklich mit und Zehnjährige definitiv sicherlich schon das erste Mal 2023 aufgelegt werden.
Liebe Corinna, ich danke dir für diese interessanten Einblicke in Wolf Burn und ich denke, wir haben da ja wirklich so eine kleine Perle, von der wir in Zukunft noch einige interessante Single Malts sehen werden, wie jetzt du auch gesagt hast, den 10- und 12-Jährigen. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und nochmals vielen Dank für das angenehme Gespräch.
Ja, ich habe zu danken auch, dass du mich eingeladen hast und ja, es freut uns auch, dass wir diese Whiskys haben und dass wir uns da auch, dass wir die nördlichste Brennerei auf dem schottischen Festland haben und dass wir den Whisky, die Whiskywelt interessant machen können mit unserem Single Malt, hoffentlich.
In diesem Interview unterhielt ich mich mit Corinna Schwarz von Alba Import, dem deutschen Importeur von unter anderem Wolfburn Whisky. Wir unterhielten uns über die Aromatik deren Whiskys und darüber, was den Whisky-Fan in den kommenden Jahren bei Wolfburn erwartet. Möchtest du in Zukunft noch mehr über besondere Whiskys aus Schottland und anderen Ländern erfahren, dann folge uns doch einfach in deiner Podcast-App. Also dann bleibst du auch immer auf dem Laufenden, sobald eine neue Episode erscheint. Viele Grüße und bis nächste Woche, Philipp.